Das Superwahljahr 2024, ein Erfolgsjahr für die Demokratie. In diesem Jahr wurden rund um die Welt so viele Urnengänge abgehalten wie nie zuvor. Deshalb die Rede vom Superwahljahr. Nun gelten Wahlen als Voraussetzung für Demokratie. Aber auch 2024 waren manche von Manipulationen begleitet, Beispiel Georgien. Oder sie waren von vornherein ein Feigenblatt, Beispiel Russland. Andere wurden zwar regelkonform abgehalten, brachten aber autokratisch gesinntes Personal an die Macht, siehe die USA. Wahlen und Demokratie, dazu das Gespräch mit Michael Roth. Der SPD-Politiker ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Tag, Herr Roth.
Hallo, ich grüße Sie von Mathe.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Roth, Sie waren viel unterwegs in diesem Jahr 2024. War das nun ein Erfolgsjahr für die Demokratie?
Nein, das war sicherlich kein Erfolgsjahr für die Demokratie, für die liberale Demokratie, für die offene Gesellschaft. Es gibt ja auch andere Formen der Demokratie, die eher autoritär geprägt, wie wir sie beispielsweise leider in Ungarn erleben. Ich habe den Eindruck, dass unsere liberale Demokratie, die offene Gesellschaft, nicht nur in die Zange genommen wird von Nationalpopulistinnen und Nationalpopulisten von ganz rechts, aber auch ganz links, sondern dass inzwischen auch diese Ermüdungserscheinungen gegenüber der Demokratie in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und dann kommt eben noch hinzu, dass in jungen Demokratien, Sie sprachen dankenswerterweise eben Georgien an, auch das Prinzip der freien und fairen Wahlen nicht mehr gegeben war.
Das heißt also, Wahlen als Gradmesser für Demokratie eignen sich eigentlich gar nicht mehr.
Doch, sie eignen sich selbstverständlich. Sie zeigen auf, wie unsicher und ängstlich unsere Bürgerinnen und Bürger sind, wie ratlos sie vielleicht auch sind, wie verdrossen sie sind gegenüber einem teils in Jahrzehnten bewährten System, wie instabil auch die Demokratie an sich ist und wie sie inzwischen systematisch auch zerstört werden soll. Nicht nur von den üblichen Verdächtigen, sondern auch von neuen politischen Kräften. Ich will mal daran erinnern, dass in Rumänien bei einer inzwischen annullierten Präsidentschaftswahl ein Kandidat, den fast niemand kannte, der fast keinen Wahlkampf machte, mit Ausnahme auf den Social-Media-Kanälen, vor allem bei TikTok, in die Stichwahl zog. Und es gibt viele Beweise, die deutlich machen, dass die russische Propaganda ihre Finger mit im Spiel hatte. Das zeigt auch, dass inzwischen Wahlkämpfe und Wahlen auch Gegenstand der Systemauseinandersetzung sind. Also es gibt Angriffe auf Wahlen und damit Angriffe auf Demokratie. Und meistens hat der russische Imperialismus seine Finger mit im Spiel und versucht, die Wahlen im Westen, in der freien Welt, zu delegitimieren und zu beeinflussen.
Ja, das könnte eventuell, es gibt ja schon entsprechende Warnungen, natürlich auch auf die Bundestagswahl zukommen. Aber bleiben wir noch mal beim Beispiel Georgien. Wie erklären Sie eigentlich den Umstand, dass die georgische Regierung sich so dem russischen Modell zugewandt hat? Also die Verunglimpfung der Europäischen Union, die Verschwörungserzählungen, die Kriminalisierung der Opposition. Das ist ja wie aus dem Skript des Kreml eigentlich.
Das Gute und gleichzeitig Schlechte bei Freundinnen und Freunden des Autoritarismus ist, dass sie alle voneinander abschreiben. Sie nutzen alle die gleichen Mechanismen. Es geht immer darum, Schmutzkampagnen gegen politisch Andersdenkende zu starten. Es geht darum, Minderheiten zu diskriminieren, Freigeister zu disqualifizieren. Es werden im Prinzip überall ähnliche Gesetze auf den Weg gebracht. Also wir kennen aus Russland und nicht nur aus Russland eine Kriminalisierung der Zivilgesellschaft, des zivilgesellschaftlichen Engagements. Wir kennen aus Russland, aber nicht nur aus Russland, die Stigmatisierung von sexuellen Minderheiten, von LGBTI. Das können auch andere Minderheiten sein, manchmal auch ethnische oder auch religiöse, kulturelle Minderheiten. Und das wird dann einfach abgekupfert. Ich will noch nicht mal so weit gehen, dass die Machthaber in Georgien ihr Land in Richtung Russland treiben wollen. Aber sie betreiben eine Russifizierung und merken gar nicht, dass sie sich damit im Prinzip diesem russischen Imperialismus andienen. Und der wird dann mit einem Bissen vielleicht den Rest der Georgiens auch noch sich einverleiben. Denn vergessen wir nicht, seit 2008 werden rund 20% des georgischen Staatsterritoriums faktisch von Russland okkupiert.
Andererseits ist es auch so, dass die Opposition in Georgien nicht einig ist.
Sie ist mitnichten einig. Da sind Männer, wo das Ego zu groß ist. Da werden auch alte Auseinandersetzungen gefahren. Vor dem georgischen Traum herrscht ja lange Saakaschwili, der jetzt inzwischen erkrankt im Sanatorium ist und unter haftähnlichen Bedingungen gehalten wird, der auch mal in die Ukraine ging. Es gibt im Prinzip diese Machtstrukturen, also der alten Macht, der neuen Macht. Und dann gibt es eine ungeordnete Opposition, die sehr vielstimmig auftritt. Es ist aber der Präsidentin Sorabischwili gelungen, die unterschiedlichen Parteien zumindest auf eine gemeinsame Charta zu verständigen. Aber das reicht eben nicht. Was ich der Opposition am meisten vorwerfe, ist, dass sie der Politik, der Kampagne der Angst seitens des georgischen Traums nichts entgegengesetzt hat. Denn es ist systematisch mit der Angst der Menschen gespielt worden. Man hat vor einer weltweiten Kriegspartei gewarnt. Für mich ist es Russland, aber natürlich war es für die, die das so propagandistisch ausgeschlachtet haben, nicht Russland, sondern der Westen, die USA. Da wurden auch keine Namen genannt. Und man hat den Menschen Angst gemacht nach dem Motto, der Westen, die EU, wer auch immer, so böse Kriegstreiber wie vielleicht auch Michael Roth, die wollen uns gegen Russland stellen. Aber dann droht eine zweite Ukraine. Und das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir uns wegducken. Deswegen dürfen wir es nicht zum Äußersten kommen lassen. Deswegen müssen wir uns irgendwie auch mit Russland arrangieren. Und darauf hat die Opposition keine Antwort gefunden. Sie war weitgehend sprachlos in dieser Frage. Und man muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen in einem Land, das, wie gesagt, seit 2008 zu 20% von Russland okkupiert wird.
In anderen Ländern dieser Welt, etablierten Demokratien, da wurden die Wahlen durchaus regelkonform abgehalten, aber brachten dann eben Politiker an die Macht, die so autokratische Bestrebungen haben. Ich rede jetzt mal von Donald Trump. Liefert die Demokratie sich ihren Gegnern aus?
Ja, die Demokratie ist derzeit zu schwach. Nicht nur, weil es an den Rändern eine Delegitimierung gibt, sondern es gibt einen wachsenden Verdruss. Viele finden die liberale parlamentarische Demokratie zu langsam, zu behäbig. Sie mutet ihnen zu viel zu. Deswegen gibt es auch diese Sehnsucht nach dem Disruptiven. Also es gibt ja auch bei uns in Deutschland, ich spüre das jeden Tag mehr, eine gewisse Sehnsucht nach etwas Neuem, auch bei den Menschen, denen man nicht eine gewisse AfD oder nationalpopulistische Nähe unterstellen möchte. Es gibt diese Sehnsucht nach etwas ganz Neuem. Manche nennen das dann radikal-liberal. Auf einmal wird der Milei, der jüngst gewählte Präsident Argentiniens, als Vorbild genannt. Auf einmal findet man es gar nicht schlimm, wenn ein Präsident mit einer Kettensäge wirbt. Ich finde das verstörend, aber offensichtlich finden das manche sexy in der Auseinandersetzung. Und diese Sehnsucht, die gibt es in der Gesellschaft. Die gibt es auch in Deutschland. Wenn, da Sie ja nun auch Donald Trump angesprochen haben, der ist ja nicht durch einen Verkehrsunfall der Geschichte ins Amt gekommen. Im Gegensatz zu seiner ersten Wahl hat er diesmal eine ganz klare, eindeutige Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gebracht. Die Menschen wussten also, wen sie möchten, und sie haben ihn auch mit klarer, präziser Mehrheit gewählt. Und das, da kommen ganz viele zusammen, und die Demokratie hat bislang nicht diese Widerstandskraft entwickelt, um sich selbst wieder attraktiver, leidenschaftlicher, lebendiger darzustellen. Sie wird von vielen als blutarm, überholt, langweilig, uninspiriert und schlicht und ergreifend ineffizient dargestellt.
Und das offenbar sogar in einer der ältesten etablierten Demokratien der Welt. Aber Trump an der Macht, was heißt denn das international? Weg von Kooperation und Konsens hin zum Recht des Stärkeren? Müssen wir uns darauf jetzt einstellen?
Ja, also wir in Europa, das kommt ja nicht überraschend, werden uns darauf einzustellen haben, dass uns für alles und für jedes, was die USA für uns tun, ein Preisschild zugeschickt wird, beziehungsweise eine Rechnung. Ich habe immer angeregt, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, sich frühzeitig darauf einzustellen, dass die USA von uns erwarten, mehr Verantwortung zu übernehmen für Frieden, Sicherheit, Stabilität auf unserem eigenen Kontinent, nicht nur für die Ukraine. Das wird sehr, sehr teuer werden, weil wir uns natürlich in dieser Arbeitsteilung, die USA garantieren unsere Sicherheit und wir machen etwas anderes, wohlig eingerichtet haben. Damit ist es jetzt vorbei. Trump wird uns Deals abfordern. Das findet er spannend. Also wenn er was bekommt, also er möchte gerne Koppelgeschäfte haben. Aber wir können nur dann attraktive Koppelgeschäfte entwickeln, wenn wir unsere innereuropäische Zerstrittenheit aufgeben, wenn wir zusammenfinden. Aber auch das ist schwierig, weil dieser zersetzende Geist der Demokratieverachtung, des Nationalpopulismus ja längst in der EU angekommen ist, eben nicht nur in der Slowakei oder in Ungarn. Wir haben eine Reihe von Regierungen, die nationalpopulistisch besetzt sind, wo man inzwischen in Regierungsverantwortung ist. Die einen, vielleicht auch die wie in Italien, zeigen sich gemäßigter, zeigen sich auch eher konstruktiv in Sachen Europa. Aber ausgemacht ist das alles noch nicht. Und ich mag mir nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn ein schwacher französischer Präsident vielleicht in 2 Jahren von einer nationalpopulistischen Karrieristin übernommen wird. Und wenn wir dann auf einmal Nationalpopulisten an der Spitze unseres wichtigsten Partnerlandes in Europa haben.
Sie haben die Ukraine erwähnt, Herr Roth. Donald Trump hat gesagt, er will da schnell Frieden schaffen, wenn er an der Macht ist, innerhalb von 24 Stunden. Es könnte ja ein Frieden gegen die Interessen der Europäer und der Ukrainer sein. Was kann denn Europa tun oder was sollte es tun, um das zu verhindern?
Wir haben viel Zeit vergeudet in diesem Jahr. Deswegen ist es eben auch im Hinblick auf unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Wehrhaftigkeit als liberale Demokratie ein schlechtes Jahr gewesen. Wir hätten viel früher für uns entscheiden müssen, sind wir als Europäerinnen und Europäer in der Lage, die Ukraine so zu unterstützen, dass der Druck auf Putin größer wird, zu einem verträglichen und vernünftigen Friedensschluss zu kommen. Viele wollen ja nur einen Waffenstillstand, der aber faktisch auf einen Diktatfrieden gegenüber der Ukraine hinausläuft. Das will ich dezidiert nicht und das dürfen wir auch nicht wollen, weil am Ende ist dann die Ukraine nur ein weiteres Opfer und der Imperialismus Russlands stillt seinen Hunger dann mit weiteren Ländern. Über Georgien sprachen wir bereits. Armenien wäre auch ein mögliches Opfer. Das heißt, wer jetzt den Frieden will, der muss den Frieden richtig ordnen und der muss dafür sorgen, dass die Ukraine ein freies, souveränes und demokratisches Land bleibt. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir sehr selbstbewusst auch auf Trump zugehen und ihm anbieten, okay, das ist unser Kontinent, wir haben deine Botschaft verstanden, wir sind bereit, die finanziellen Kosten für die Verteidigungsfähigkeit, die Wehrhaftigkeit der Ukraine zu stemmen. Und wir wären sogar bereit, bestimmtes militärisches Gerät, was die Ukraine derzeit dringend braucht, was aber die Europäer nicht haben oder nicht so schnell zur Verfügung stellen können, bei euch zu einem fairen, guten Preis zu kaufen. Dann könnte Trump immer noch für sich in Anspruch nehmen, schaut mal, ich habe auch einen guten Deal für uns rausgehandelt, die zahlen jetzt dafür. Das empört viele, auch unserer Landsleute, die mir das immer wieder vorwerfen. Aber am Ende ist es die einzige Chance, noch im Spiel zu bleiben. Denn Trump wird auf unsere Freiheits-, Friedens- und Sicherheitsinteressen nur begrenzt bis gar nicht Rücksicht nehmen.
Aber ist es dafür nicht jetzt schon zu spät, um sich noch erfolgreich gegen Russland zur Wehr zu setzen?
Ja, es gibt schon noch ein mögliches Szenario, dass wir endlich, auch viele in Deutschland verstehen, zum Frieden schließen braucht man 2. Die Ukraine wäre ja bereit dazu. Aber warum sollte Russland dazu bereit sein? Russland zahlt ja einen immens hohen Preis. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Putin meint, er müsse jetzt zu einem Friedensschluss und zu Verhandlungen kommen, denn er kann ja vieles militärisch erreichen. Das ist meine generelle Sorge.
Wir sind jetzt fast 3 Jahre nach Beginn des russischen Überfalls, Großüberfalls auf die Ukraine. Damals im Februar 2022 hatte der Bundeskanzler ja eine Zeitenwende angekündigt. Und er hat auch die sicherheitspolitischen Herausforderungen und die nötigen Antworten damals klar benannt. Aber die Bundeswehr ist heute weder kriegstüchtig, noch hat die Ukraine die Waffen und die Munition in der Zahl und Qualität bekommen, die sie eben für die erfolgreiche Abwehr Russlands brauchen würde. Warum ist die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit dieser Zeitenwende, dieser deutschen Zeitenwende auch so groß?
Weil es in ganz vielen gesellschaftlichen und politischen Bereichen eine 180-Grad-Kehrtwende mit einbezieht. Es ist viel gemacht worden, also das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Wir sind über manchen Schatten gesprungen. Wir sind einem angegriffenen Land zur Hilfe geeilt, manchmal sehr langsam, aber wir haben inzwischen viel geleistet. Aber manche dachten sich, das geht irgendwann wieder vorüber und wir können an die guten alten Zeiten anknüpfen. Also wir können wieder nur noch über Entwicklungszusammenarbeit sprechen und nicht über die Erhöhung des Wehretats. Wir können wieder darüber reden, abzurüsten und nicht aufzurüsten. Meinen Sie, Frau Matthäus, mir macht das Spaß, über solche furchtbaren Themen zu reden, weil ich weiß, mit jeder Waffe wird jemand potenziell umgebracht. Ich mache das auch nicht gerne. Aber diese Welt ist voller Diktatoren, die zum Mittel der Gewalt greifen und das vor unserer Haustür. Und dagegen müssen wir uns verteidigen. Ich habe den Eindruck, manchen ist der Atem etwas ausgegangen und wir hätten deutlicher, intensiver, auch mit der Bevölkerung darüber sprechen müssen, dass das ein Marathon ist, den wir zu absolvieren haben und nicht ein Kurzstreckenlauf.
Ist das jetzt wirklich nur eine Sache des Durchhaltens und des Willens? Ist es nicht auch so, dass zum Beispiel in Ihrer Bundestagsfraktion die Mehrheit heute wieder offen dafür spricht, dass man den Ausgleich mit Russland suchen muss und das eine Haltung ist, die man vorher auch schon hatte, vor 2022?
Also wenn man sich die Beschlüsse der Sozialdemokratie anschaut, dann ist das nicht der Fall. Ich will auch unserem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil zugutehalten, dass er sich dieser mühseligen Aufgabe unterzogen hat, auch die eigene Partei mit bitteren Wahrheiten zu konfrontieren und unsere Ostpolitik und unsere Russlandpolitik neu auszurichten. Aber das ist für manche ein schmerzhafter Prozess. Ich kann das auch menschlich gut verstehen. Eigene Gewissheiten kritisch zu reflektieren, das ist nicht leicht. Ich rate dazu, sich stärker mit denen abzustimmen und auf diejenigen zu hören, die schon sehr früh vor den Gefahren des russischen Imperialismus gewarnt haben und die manche Fehler, so wie wir, nicht gemacht haben. Man sollte ja aus Fehlern lernen. Ob das die Polen sind, ob das die baltischen Staaten sind, das enttäuscht mich am meisten, dass es uns nicht gelungen ist, eine stabile Vertrauensgrundlage zu schaffen. Na klar war das mit der Peace, mit den Nationalpopulisten in Polen sehr, sehr schwer. Und die spielen die antideutsche Karte von morgens bis abends, das wissen wir. Aber Nord Stream 2 beispielsweise ist ja nicht nur von Nationalpopulisten in Polen bekämpft worden, sondern das ist von links, rechts, Mitte, konservativ, als völlig unsolidarisch gegenüber Europa und vor allem der Ukraine und dem mittelöstlichen Europa angesehen worden. Und wir haben das nicht richtig verstehen wollen und wir haben erst sehr spät die Kurve gekriegt.
Ich möchte nur mal einen Blick auf die Bundespolitik richten, was die Ukraine angeht und da auch auf Sie. Sie waren 2022 einer der Ersten, der sich für eine erhebliche deutsche Militärhilfe für Kiew ausgesprochen hatte. Wie ist es Ihnen eigentlich in dieser Rolle, also als jemand, der für starke militärische Unterstützung der Ukraine geworben hat und weiterhin wirbt, in der SPD-Fraktion ergangen?
Das ist mir erstmal als Mensch nicht ganz leicht gefallen. Ich bin ja ein 1989er. Die Einheit Europas, die Einheit Deutschlands, der Fall der Mauer. Ich bin unmittelbar an der Grenze zur ehemaligen DDR geboren, groß geworden, zur Schule gegangen. Das war für mich das wichtigste Ereignis meines politischen Lebens. Und für mich war klar, jetzt ist die Zeit gekommen, Frieden ohne Waffen zu schaffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Armeen. Frieden schaffen und sichern mit Diplomatie, ohne diesen ganzen alten Kram der militärischen Gewalt. Aber ich habe eben die Rechnung auch ohne die Diktatoren gemacht, wie Putin und andere, die unsere Dialogbereitschaft gnadenlos ausgenutzt und als Schwäche gesehen haben. Und da müssen wir zu einer neuen Stärke kommen und zu einer neuen Wehrhaftigkeit als liberale Demokratien. Ich habe mich in dieser Rolle nicht wohlgefühlt, der Antreiber zu sein. Es macht mir auch keinen Spaß, von einigen als Kriegstreiber oder als Militarist gepriesen zu werden. Aber es war für mich eine notwendige Aufgabe. Ich habe das gemacht, auch gerade als Linker in der Sozialdemokratie, weil ich mir auch davon erhofft habe, dass man mir ja nun auch ansieht und anmerkt, dass ich kein Militarist bin, ganz im Gegenteil, sondern ich bin ja sehr zivil geprägt. Also dafür muss man sicherlich einen Preis zahlen, aber es war nötig und ich habe mich dann immer über all diejenigen, natürlich auch in meiner eigenen Partei, gefreut, die das genauso gesehen haben wie ich, die es vielleicht nicht so laut und so nervig wie ich nach außen getragen haben. Aber am Ende kann ich sagen, mit Ausnahme der Lieferung von weitreichenden Waffen aus Deutschland, wo ich eine andere Auffassung habe als der Bundeskanzler, ist das, was ich nervig etwas früher gefordert habe, inzwischen Regierungsmeinung und herrschende Auffassung der SPD. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten diese Debatte uns allen erspart, aber ist halt nicht.
Sie treten jetzt nicht nochmal an bei der nächsten Bundestagswahl. Warum nicht?
Ich bin sehr jung in die Politik gekommen. Das war für mich als Kind einer Arbeiterfamilie eine große Chance zum Aufstieg, zur Teilhabe. Ich wollte auch mitmischen, Verantwortung übernehmen. Und das begann ehrenamtlich als 17-Jähriger. Da hatte ich noch kein Abitur. Ich bin aber dann bereits mit 28 Jahren Bundestagsabgeordneter geworden. Und wenn man so früh in die Politik geht, dann wird man immer mit einem Generalvorwurf gepeinigt, nämlich vom Kreissaal in den Hörsaal und dann in den Plenarsaal. Das stimmt in meinem Fall nicht. Ich bin eine Hausgeburt. Ich war nie in einem Kreissaal, bis heute nicht. Aber für mich war immer klar, wenn man so jung beginnt, dann möchte man auch noch mal etwas anderes in seinem Leben machen. Insofern lag es nahe, jetzt mit inzwischen 54 Jahren noch mal ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ich habe auch eine gewisse Ermüdung erlitten, denn diese parlamentarische Demokratie braucht zwingend Gremien. Sie braucht zwingend Parteien, sie braucht zwingend lange Sitzungen, um zusammenzukommen. Und ich habe die Leidenschaft und das Interesse und die Disziplin vielleicht auch nicht mehr mitgebracht, um das alles so durchzustehen. Und ich habe dann ja auch gemerkt, wo meine Grenzen sind. Ich wurde krank, ich musste mehr auf mich Acht geben. Ich komme damit inzwischen recht gut klar. Also ich gehe ohne Wehmut, sondern mit großer Dankbarkeit. Aber ich habe den Eindruck gehabt im vergangenen Jahr, es ist jetzt gut. Alles hat seine Zeit und meine Zeit hier scheint abgelaufen zu sein.
Werden Sie dieses Kapitel denn abschließen, indem Sie noch Wahlkampf für die SPD machen?
Ich bin sogar eingeladen und das mache ich natürlich gerne, wenn jemand das Wagnis auf sich nimmt, mich einzuladen. Ich habe noch sehr, sehr viele Einladungen, die ich auch gerne wahrnehme, auch nach Ostdeutschland. Manches ist ein bisschen schwieriger geworden, wenn man auf die Bahn angewiesen ist. Da muss ich dann auch manchen Termin absagen, weil ich einfach nicht garantieren kann, pünktlich anzukommen. Aber selbstverständlich mache ich Wahlkampf für die SPD, auch wenn ich kein Politiker mehr bin. Ich bleibe ein politischer Mensch und die SPD bleibt meine politische Heimat.
Vielen Dank, Herr Roth. Und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in dieses neue Jahr, das für Sie dann so viele Veränderungen bringen wird.
Und ich freue mich drauf und ich wünsche Ihnen auch fröhliche Weihnachten.
Dankeschön. Wahlen und Demokratie, darum ging es im Gespräch mit dem Sozialdemokraten Michael Roth. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.